Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 25. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Und obwohl Herr Mölling Sie ja zuletzt vor 2 Wochen hier im Podcast mit Miriam Holstein ausführlich über das Thema Drohnen geredet haben, kommen wir gar nicht umhin, allein schon aufgrund der Nachrichtenlage genau wieder mit dem Thema anzufangen, glaube ich. Drohnen werden ja im Moment fast täglich irgendwo über NATO-Gebiet in Europa gesichtet. Diese Woche erst über Kopenhagen und Oslo, letzte Nacht wieder massiert, offenbar über verschiedenen dänischen Flughäfen, unter anderem Aalborg, aber auch im Militärflughafen und 2 weitere. Natürlich davor über Polen, dann gab es die anderen Luftraumverletzungen. Gestern wurde dann auch noch bekannt, dass russische Kampfjets vergangene Woche eine deutsche Fregatte irgendwo in der Ostsee mehrfach sozusagen provokativ überflogen haben. Was machen Sie da sozusagen für einen Strich drunter? Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagt ja, das ist ein ernster Angriff auf die kritische Infrastruktur Dänemarks. Das ist ja starker Tobak. Hat sie recht?
Ja, ich glaube, sie hat recht. Das Problem ist, dass das Argument oder auch die dann immer wieder doch verstärkt in Anschlag gebrachten Superlative ja eigentlich bedeuten, dass man handeln müsste und dass man effektiv handeln müsste. Das muss ja im Eindruck des Hörers, der Hörerin dieser Nachricht, da wird dann ein Problem dargestellt und da muss dann irgendwo mal eine Lösung her. So, und ich glaube, das ist zurzeit auch das große Problem, dass wir uns in tiefer Friedenszeit befinden. Das meine ich jetzt gar nicht so sehr despektierlich, sondern da ist natürlich völlig normal, dass man seinem ganz normalen Alltagsleben nachgeht, wenn man das vergleicht mit der Ukraine, wo halt jeden Tag Drohnen runtergehen auf dem gesamten Gebiet, dann ist das eine andere Realität. Und die Frage ist, ob man sich dieser Realität so schrittweise annähern muss und sagen muss, naja, wir schaffen Räume, in denen wir gesichert Drohnen neutralisieren können, was auch immer das heißt. Das ist dann oftmals eine sehr spezifische technische Frage. Aber zurzeit ist meines Eindrucks nach das Hauptargument noch, wenn wir die Drohnen in irgendeiner Art und Weise neutralisieren, dann besteht die Gefahr, dass sie unseren Menschen auf den Kopf fällt. Und das wollen wir im Grunde genommen nicht. Und die Frage ist, ob man diesen Punkt irgendwann verlassen muss. Denn man setzt sich jetzt selber in so eine Zwickmühlensituation eigentlich rein, ne?
Ich komme zu der Frage, wie geht man damit um und was hat die NATO eigentlich für Möglichkeiten? Gleich nochmal, davor wollte ich Sie aber noch was anderes fragen. Man kriegt ja fast den Eindruck, dass das so ein saisonales Phänomen ist. Voriges Jahr, etwa genau um diese Zeit, gab es ja schon mal ähnlich viel Aufregung um Drohnenüberflüge und Drohnensichtungen, gerade auch in Deutschland, über NATO-Stützpunkten, AVEX-Standort in Geilenkirchen zum Beispiel, auch Chemiefabriken, BASF zum Beispiel in Ludwigshafen, auch über Thüringen wohl massiert. Und dann ging aber im Frühling und Sommer diese Drohnenaktivität ganz offenbar zurück. Wenn dem so ist, wie deuten Sie das, dass das nun wieder zugenommen hat? Sind das sind das militärisch relevante Aktionen? Sozusagen ist da Russland unterwegs, sich Informationen zu sammeln, die sie in einem künftigen Konflikt dann nutzen können, um Ziele im NATO-Gebiet sozusagen zu treffen oder aufzuklären? Oder ist das eher so eine Art, so ein provokatives Gehabe mit dem Ziel, die Stimmung in Europa anzuheizen und Konflikte innerhalb der NATO zu schüren?
Ich glaube, es ist alles. Also da sind ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, es fängt damit an, dass Russland das macht, weil es das kann, weil wir das zulassen. Und dann hat man auf einmal ein ganzes Menü an Möglichkeiten. Ich kann damit auf der einen Seite ausspähen. Ob das jetzt das Hauptziel ist, ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der Flughafen Kopenhagen weitgehend bekannt ist und möglicherweise auch die Routinen, die einzuhalten sind, wenn so unbekannte Flugobjekte über dem Flughafen sind. Aber was ich natürlich habe, ist, ich habe eine riesige mediale Aufmerksamkeit mit dem Ding, ne? Und das kann ich überhaupt nicht mehr verhindern. Und damit trete ich Diskussionen los, die dann auf der einen Seite die Unterschiede zwischen den einzelnen Politiken in den NATO-Staaten darstellen. Auch die Ratlosigkeit der Politik, ne? Ich meine, Aufgabe von Politik und Staat ist es, den Bürger zu schützen. Wir sind hier offensichtlich nicht in der Lage, effektiv unseren Luftraum zu schützen. Das stellt sich damit natürlich auch dar. Mit jedem neuen Überflug wächst diese Spannung eigentlich. Und es wird, das ist noch so ein weiterer Aspekt, wenn man darauf nicht reagiert, dann wird es eben zur Normalität. Hier werden Grenzen verschoben, dessen, was akzeptabel und zu akzeptieren ist. Und es ist natürlich nie zu akzeptieren, dass irgendjemand gezielt in den Luftraum einfliegt. Und da sind wir jetzt mittlerweile schon, dass man sagen muss, ja okay, also wenn wir jetzt echt so eine absolute Teufelskreissituation, wir wissen, dass das nicht okay ist. Man muss sich dazu äußern als Regierung. Man muss auch sagen, dass das ganz schlimm ist. Aber gleichzeitig kann ich nichts machen, dann sage ich ja, naja, dann kann der Putin ja halt weitermachen.
Es gibt ja Leute, die ziehen einen interessanten Vergleich zu 2015. Damals hatte die Türkei einen russischen Kampfjet, der aus Syrien kommt, damals den türkischen Luftraum verletzt hat, nach wenigen Sekunden abgeschossen. Ich glaube, es waren 12 oder 17, also der war total kurz im türkischen Luftraum. Trümmer sind ja dann auch in Syrien runtergekommen. Und die Leute, die dieses Beispiel anführen, sagen dann, schaut euch das an. Klare Reaktion und Verletzung des türkischen Luftraums durch russische Flugzeuge ist seitdem nicht mehr vorgekommen. Oder jedenfalls keine bekannte. Sollten sich da die Mittel- und Nordeuropäer auch ein Beispiel dran nehmen? Oder täte man letztlich Putin einen Gefallen, wenn man sich sozusagen, wenn man in gewisser Weise mit Raketen auf Spatzen schießt, weil ob diese Drohnen jetzt bewaffnet oder unbewaffnet sind, ist ja wahrscheinlich im konkreten Fall nicht mal klar.
Ja. Ich glaube, also erstens, das ist kein gutes Beispiel, weil wir haben hier rundherum einen laufenden Krieg in Europa, eine angespannte Lage. Damals, ja, war es auch angespannt, weil Russland ständig den Luftraum der Türkei verletzt hat und auch da hat es Ansprachen gegeben und Moskau hat nicht reagiert. Ich glaube aber, das ist trotzdem schon nochmal eine etwas andere Gemengelage. Ich glaube, am Ende ist es dann relativ einfach. Ich muss mir eine Politik oder eine Verfahrensweise überlegen, abstimmen und die muss ich dann halt einfach auch durchhalten. Ne? Und wenn ich der Ansicht bin, ich kann dagegen nichts machen, dann muss ich auch das irgendwo erklären und dafür eine gute Erklärung finden. Am Ende ist es aber nicht so eine binäre Sache, abschießen oder nicht abschießen, sondern es gibt ja, also die Verfahren, die es gibt, die sind abgestuft und auch die Beschwerde, dass man von den vielen Drohnen, die über Polen geflogen sind, die da auch nicht zufällig gewesen sind, nicht irgendwie alle abgeschossen hat, da muss man auch sagen, naja, das ist auch immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ne? Wenn die über Ostpolen fliegen, was halt nicht dicht besiedelt ist, dann ist das natürlich eine völlig andere Lage, als wenn sie irgendwo über einem Ballungszentrum fliegen. Dann kann man das Risiko eingehen, dass man diese Drohne verfolgt und guckt, dass sie irgendwo sicher runtergeht und dann ist es in Ordnung, wenn man das soweit kontrollieren kann. Aber es bleibt die Ambivalenz, dass man natürlich, solange man hinter dieser Drohne herfliegt, halt machtlos ist. Ne? Also das ist wirklich eine eine Versinnbildlichung, ein anfassbares Bild der Machtlosigkeit, die hier vorgeführt wird. Und ich glaube, das muss man so schnell wie möglich wegbekommen, weil sonst verliert nicht nur Russland den Respekt, sondern auch die eigene Bevölkerung sieht natürlich, dass wir da irgendwie ratlos davor stehen. Und das hilft bei Politik natürlich überhaupt gar nicht weiter.
Und wie bekäme man das weg? Es gibt jetzt ja Stimmen, nicht zuletzt von Donald Trump vorgestern bei der UNO auf Nachfrage, ob man russische Flugzeuge über NATO-Gebiet, die den Luftraum verletzen, abschießen sollte. Der sagt ja. Der polnische Außenminister hat eine sehr klare Rede gehalten, direkt an Russland gerichtet mit den Worten, ihr seid gewarnt. Rechnen Sie damit, dass jetzt bald sozusagen die NATO dem eben nicht mehr zuschaut?
Also, ehrlich gesagt, ich kann mir da zurzeit noch keinen Reim draus machen. Wir haben sehr unterschiedliche Stimmen. Es ist, muss man aber auch sagen, zum Teil medial verzerrt, was sozusagen in den Vordergrund gestellt wird. Bei den Polen ist in den Vordergrund gestellt worden, das klingt so, als ob die sagen, beim nächsten Mal schießen wir euch ab. Und bei Boris Pistorius ist das, so wie er zitiert worden ist, in der Schlagzeile mit der Warnung vor einer Eskalationsspirale, das klingt so wie Olaf Scholz 2.0. Wenn man das dann im Detail liest, dann hat er auch nichts anderes gesagt, nämlich, dass wir im Zweifelsfalle auch diese Flugzeuge natürlich abschießen, dass wir das aber nach geltenden Verfahren machen. Und anders, denke ich, wird Polen das auch nicht machen, weil sonst haben wir wieder eine Inkohärenz innerhalb der NATO. Wo man sagen muss, okay, der eine macht so, der andere macht so. Das hat spätestens dann eine Folge, wenn zum Beispiel bei Staaten wie Estland, Litauen oder Lettland, die ja keine eigene Luftwaffe haben, wo andere Staaten die den Luftpolizeidienst übernehmen, wenn dann die jeweiligen nationalen Regeln angewendet werden, dann wird es halt sozusagen wieder inkohärent. Also wenn das einmal die italienischen Einsatzregeln angewendet werden, das andere mal die britischen Einsatzregeln und dann die deutschen Einsatzregeln, dann ist das möglicherweise doch nach außen hin eine Inkohärenz. Und diese Inkohärenz, die kennt Russland natürlich. Das heißt, man wird genau den Moment nutzen, wo es am schönsten darstellbar ist, dass man es wiederum nicht hinkriegt. Auf der anderen Seite sind wir zurzeit aber noch dabei, nach hinten zu gucken, wenn wir nach vorne gucken. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Das wird ja nicht weniger werden. Wir laufen auf zwei Situationen zu. Das eine ist, wenn man jetzt die jetzige Situation extrapoliert, dass Russland, weil wir es eben zulassen, sagt, das nächste Mal schicke ich eben nicht 3 Flugzeuge, sondern schicke einfach mal 6 Flugzeuge. Mal gucken, was dann passiert. So, ne? Oder ich mache 20. Haben wir ja auch schon gehabt, dass durch den internationalen Luftraum, dass wirklich große Staffeln da durchgeflogen sind. Und die sagen, ja, mal gucken, was so passiert. Das ist die eine Situation, mit der man umgehen muss, dass das sowohl mit Blick auf die Anzahl, aber auch mit Blick der Synchronität der Ereignisse, Drohnen und Flugzeuge gleichzeitig über NATO-Luftraum gesteigert wird. Das andere ist, dass die Ukraine auf einen wirklich schrecklichen Herbst und Winter zuläuft, weil Russland die Produktionsstätten in den Produktionsstätten der Shahed oder der Geran-Drohnen, also dieser relativ günstigen, langreichweitigen Drohnen so zugelegt hat, dass man davon ausgehen muss, dass Angriffswellen von 1.000 bis 2.000 in Zukunft möglich sind. Und das ist möglicherweise mit der Flugabwehr, die da jetzt ist, nicht mehr zu schaffen. Also ist die Frage, okay, was machen wir denn jetzt, um die Ukraine weiterhin effektiv zu schützen, wenn wir das mit dem jetzigen Schutzlevel dann nicht mehr hinbekommen? Also wir laufen auf viele Fragen zu, die Russland uns zwingt zu beantworten, sowohl in einer politisch kohärenten Art und Weise aus, auch mit Blick auf die vorhandenen Ressourcen, weil das ist natürlich nicht geldmäßig teuer, das ist nicht der Punkt, sondern ich muss im Zweifelsfall ausreichend Raketen haben und mir überlegen, was ist eigentlich die richtige Vorgehensweise mit dem Arsenal, das ich da eigentlich habe.
Es ist interessant, dass Sie den Blick nach vorne eher so düster zeichnen. Im Moment ist ja die Wahrnehmung der Ukraine eine etwas andere. Die bringen ja mit eigenen Drohnenangriffen auf die Energieinfrastruktur offenbar Russland schon in spürbare Probleme. Es sind da mehrere große Raffinerien auch mehrmals hintereinander getroffen worden. Es gibt immer weiter und obwohl in wachsendem Umfang Engpässe bei der Energieversorgung in unterschiedlichen Teilen des Landes. Man hat ja fast den Eindruck, dass sich da so eine Verschiebung von Kräfteverhältnissen anpasst. Aber für Sie ist das nur, wenn ich Sie richtig verstehe, dass sozusagen ein Teil des Hin und Hers in diesem Krieg, das wir jetzt schon seit 3,5 Jahren verfolgen und das sich dann auch, wie Sie gerade geschildert haben, wieder in die andere Richtung bald verschieben könnte.
Ja, ich glaube, das Bild ist falsch. Das sind nicht zwei Gewichte an einer Waage und deswegen gibt es eine Balance, sondern es sind zwei, wie soll man sagen, zwei Blasen oder so, die unabhängig voneinander wachsen. die mit Stärke und Schwäche des jeweils einen und des anderen zu tun haben. Also das heißt, unabhängig von der Anzahl von Shahed-Drohnen, die Russland schicken kann, wird die Ukraine weiterhin die Ölanlagen angreifen. Das wird nicht weniger werden dadurch, dass Russland mehr Shahed schickt, es sei denn, es gelingt Russland, effektiv Abschuss- und Produktionsstätten in der Ukraine zu treffen. Das wäre das Einzige. Das heißt also, hier haben wir sozusagen einen perforierten Luftraum auf beiden Seiten, der nicht effektiv geschützt werden kann, 100%. Und deswegen wird es Schäden weiterhin auf beiden Seiten im Grunde genommen geben. Für die Russen ist das in der Tat zurzeit ein bisschen sehr ärgerlich, weil offensichtlich mittlerweile schon mehr als 30% der russischen Raffineriekapazität runtergehen. Das wird irgendwann so weit, dass Russland, obwohl jetzt interessanterweise natürlich auch die Preise steigen, man gar nicht so viel exportieren kann, dass man den Verlust letztendlich wettmachen kann. Ne? Und das zahlt natürlich negativ auf die Finanzressourcen ein, die man in Russland zum jetzigen Zeitpunkt noch hat. Ne? Aber ich glaube, auch weil wir eben über Lösungen gesprochen haben, ich glaube, wir kommen nochmal an den Punkt, wo wir diskutieren können, auf keinen Fall unter dem Rubikon Taurus, aber wie unterstützen wir die Ukraine dabei, mit langreichweitigen Raketen die Produktionsstätten für Shahed-Drohnen anzugreifen. Denn, das ist ja jetzt das Neue, seit 2 Wochen sieht man eben, wie sehr die Sicherheit der Ukraine mit der Sicherheit von NATO-Europa verbunden ist, weil es eben genau die Drohnen sind, die eigentlich für die Ukraine hergestellt worden sind, die jetzt in den polnischen Luftraum reingeflogen sind. Und sagen wir, sorry, wir haben hier ein eigenes Interesse daran, dass diese Produktionsstätten tatsächlich neutralisiert werden, also zerstört werden, wenn es irgendwie geht. Und dann sollten wir die Ukraine da tatsächlich befähigen, das zu machen.
Die Ukraine hat auch in einer anderen Hinsicht in den letzten Tagen Erstaunliches geleistet. Es ist bei Pokrowsk, das ist eine dieser wichtigen Städte, die Russland seit Monaten versucht zu erobern, aber daran scheitert. Da ist der ukrainischen Armee offenbar gelungen, größere russische Verbände einzukesseln. In den sozialen Medien kann man Videos finden, die längere Reihen von russischen Soldaten zeigen. Manchmal heißt es, es seien Hunderte, die sich dort offenbar den Ukrainern ergeben haben. Ist das, Sie haben ja neulich hier im Podcast schon mal gesagt, es gibt jetzt einzelne ukrainische Einheiten, die koordinierter und strukturierter auch verschiedene Waffengattungen einsetzen können, als das zu Kriegsbeginn der Fall war. Ist das wieder sozusagen ein Ausdruck davon und verstetigt sich das?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber es ist ein guter Hinweis. Wir werden vielleicht mal reingucken und vielleicht können wir nächste Woche da sozusagen die Informationen nachliefern. Vom Ergebnis her ist es tatsächlich so, dass Russland sich hier offensichtlich verschätzt hat und seinen Vorstoß durch die Ukrainer ziemlich zunichte gemacht worden ist. Das sind erstmal positive Nachrichten, das ist gut, weil positive Nachrichten braucht die Ukraine und brauchen wir auch letztendlich. Aber ob das jetzt den Trend bestätigt, da wäre ich erstmal vorsichtig, weil an der Personalnot, die ja dann dazu führt, dass ich weniger Leute trainieren kann, in solchen komplexeren Operationen vorzugehen. An dieser Personalnot hat sich ja noch nicht so wahnsinnig viel geändert, soweit ich das sehe. Also das bleibt, dass das die große Schwierigkeit der Ukraine, auch der Russen, aber vor allen Dingen der Ukraine, dass ich so viele Leute im Schützengraben brauche, dass ich die nicht für x Wochen auf ein entsprechendes Training schicken kann oder nicht ausreichend. Deswegen würde, selbst wenn das jetzt eine Entwicklung ist, die wahrscheinlich eher langsam mehr als möglich tatsächlich vonstatten gehen.
Donald Trump scheint zumindest ausreichend beeindruckt zu sein. Er hat jetzt ja in New York offenbar sehr freundlich sich mit Zelensky getroffen und hat dann im Rahmen einer Pressekonferenz gesagt, die Ukraine sei aus seiner Sicht in der Lage, sozusagen alle besetzten Gebiete zurückzuerobern. Er hat Russland in seinem Social-Media-Kanal sogar einen Papiertiger genannt. Erstaunliche Kehrtwende von jemandem, der vor einem guten halben Jahr noch zu Zelensky gesagt hat, you have no cards. Halten Sie das für irgendwie nachhaltig oder wie haben Sie diese Trump-Kehrtwende aufgenommen?
Also ich halte es natürlich nicht für nachhaltig, ne? Weil, wie gesagt, Donald Trump ist der postmoderne Herrscher schlechthin. Es ist, Kausalität ist nicht wichtig. Es zählt nur der Moment und der Eindruck. Und letztendlich, wenn man jetzt sozusagen rhetorische Strategie rein interpretieren würde, muss man sagen, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, na, viel Spaß mit dem Krieg. Ihr schafft das schon. Ne? Ihr könnt das schaffen. Das ist kein Problem. Wenn die Europäer euch helfen, macht er das. Wir liefern da, wo das Geld stimmt, vielleicht noch ein paar Waffen. Und ansonsten viel Glück mit dem Krieg. Das ist eigentlich die Aussage von Donald Trump, die da drin steht. Also im Grunde, man kann es, wenn man es noch ein bisschen weiter dreht, sagen, er verabschiedet sich gerade, weil das eigentlich nichts ist, wo er noch irgendwas zu gewinnen hat in irgendeiner Art und Weise. Also seine ganzen Versprechen, die natürlich irgendwie an ihm kleben wie so ein Kaugummi, die kann er natürlich versuchen, durch so eine Argumentation zu sagen, boah, das Problem, das kriegen die schon, das ist so klein, das kriegen die schon selber in den Griff. Das so rum jetzt zu lösen, weil vorher andersrum hat das nicht gelöst. Ne? Also ich glaube, das wäre schon eine schlaue Nummer. Ob man ihm das jetzt zutraut, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die ihm das empfohlen haben, weil sie sehen, dass er daran scheitern wird, dass er so endlich dieses klebrige Kaugummi los wird. Ich bin gespannt, ob das klappt, ob er sich wirklich davon frei machen kann.
Zumal ja Sie am Anfang des Gesprächs das Problem eigentlich sich nur stetig ausbreitet und jetzt auch das NATO-Gebiet, den Luftraum über dem NATO-Gebiet zusehends betrifft. Da haben wir noch viel zu sprechen in den kommenden Wochen bestimmt. Für heute vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen.
Das war die Lage international. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise, Fragen oder auch sonst Anregungen haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail an steffen.gassel@stern.de. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse und bis bald.